Hey Leute, es ist mal wieder Zeit für einen TC Training Talk, beziehungsweise wir machen heute eher so ein Q&A mit ein paar anschließenden Fragen, die ich noch habe, weil wir haben euch ja die Möglichkeit gegeben, über Instagram eure Fragen an Raphael zu schicken. Ja. Wir sind also immer noch in Berlin sozusagen und ich steige direkt mal in die Fragen ein von
Let's do it.
Dom Vasson, Raphael, auch vielleicht Dominik Vasson, wie auch immer. Dachtest du vor dem Fitting, dass du eine gute Super- oder Solala-Position hattest? Also er hat wahrscheinlich gedacht, dass wir das Fitting mit mir machen. Haben wir ja nicht.
Ach so, verstehe.
Aber hast du, wenn Leute hier hinkommen, sagen die so, ich sitze Solala auf dem Fahrrad, Raphael, oder ich sitze schon sehr, sehr gut, es sind nur noch Details?
Ja, das polarisiert so ein bisschen. Es gibt der Großteil der Menschen kommt schon, weil es ein klares Bedürfnis gibt, sprich irgendwie ein Schmerz oder ein Problem. Entsprechend ist denen natürlich irgendwie bewusst, da stimmt irgendwas nicht offensichtlich. Aber ja, passiert weniger, aber gerade so, ne, das hatten wir in diesem Flo Angert-Beispiel auch, es gibt halt schon Leute, die haben halt dann die Erwartungshaltung, eigentlich schon alles gut und so performanceorientiert, mach mich mal ein bisschen schneller, besser. Und eigentlich beißt sich das sehr mit dem Draufschauen und denkt so, okay, da müssen wir eigentlich schon erstmal mehr an die Basics rangehen.
Ne? Das ist echt interessant auch für euch, ja. Also wenn ihr denkt, ja, ich sitze eigentlich schon gut drauf, es ist nur der Feinschliff, dann ist es vielleicht dann doch nochmal gut, sich das gesamte System natürlich auch anzugucken.
Ja.
Ja, cool. Auch gutes Beispiel mit dem Flo, da hast du es ja gut angeführt. Rosenkluft, die Namen von Instagram sind, oder die Nutzer sind immer herrlich. Wie mache ich selbst ein Bike-Fitting zu Hause, Raphael? Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Haben wir schon im Vorfeld drüber gescherzt. Ja, ich glaube eigentlich...
Schwierig,
ja. Also gar nicht würde ich tatsächlich noch nicht mal sagen. Man kann Dinge richtig oder falsch machen, einfach durch so Trial and Error.
Ja.
Womit ich nicht so gute Erfahrungen habe, ist halt so die klassischen YouTube-Tutorial-Sessions, wo du so nach dem Motto, mach mal ein bisschen Knielot und ein bisschen das und achte darauf, weil das halt einfach zu isoliert und zu pauschalisiert oft gedacht wird. Ja. Und dabei machen tatsächlich die Leute oft mehr kaputt als richtig. Ja. Ich empfehle eigentlich, wenn man das für sich macht, dass man mit Sachverstand daran geht und sich eher so ein bisschen
Vorsicht.
Logisch an gewissen Dingen orientiert und dann auch ein bisschen ausprobiert und auf sein Bauchgefühl einfach ein bisschen hört.
Ja. Also wir haben ja die ersten beiden Videos für euch auch nochmal, deshalb jetzt nicht so quasi als DIY, also Do-It-Yourself, Cockpit-Einstellungen, Satteleinstellungen gemacht, sondern wir haben einfach versucht, viel zu erklären, Grundsätze zu erklären, vielleicht ein Verständnis aufzubringen, vielleicht auch eine Erwartungshaltung etwas zu verändern. Ne? Also Thema Sattel, es liegt nicht immer nur am Sattel, ich kaufe mir einen neuen Sattel, wäre ja auch etwas, was ihr zu Hause macht. Ist ja schon Teil eines Bike-Fittings, zum Teil. Also von daher, Frage schwierig zu beantworten. Und
Also man kann es eigentlich nur durch extrem viel ausprobieren und dann spart man sich im Prinzip Geld, weil man einfach sehr viel Zeit investiert.
Genau.
Ja, das, was ich ja mache in dem Bike-Fitting, hat ja nichts mit wir testen und probieren aus und gucken mal, was so am besten funktioniert, sondern es hat ja mit Verstehen zu tun. Es ist wirklich diese Frage, warum passieren gewisse Dinge, warum, was ist eigentlich die Ursache für mein Sattelproblem?
Genau. Ja. Dafür braucht man schon auch Erfahrung. Kommt gleich auch gleich
an. Ja. Ja.
Running Tree Frank fragt, wie ist der beste Sattel fürs Triathlon-Rad zu finden, ohne Satteldruckmessung?
Okay, also was man direkt sagen kann, ist, die Satteldruckmessung entscheidet nicht über die Sattelwahl. Ja. Das meinen die meisten Leute so nach dem Motto, ich teste einfach drei Sättel, gucke mir die Druckmessung an und sage so, ach, hier habe ich das schönste Bild, dann muss es wohl der sein. Ja. Haben wir schon geklärt, jetzt vielfach. Ja. An erster Stelle gilt es eigentlich zu klären, was ist die Ursache für ein Sattelproblem. In vielen Fällen ist es eigentlich gar nicht das Modell, sondern die Lage des Sattels, also wo ich mit dem Sattel interagiere und entsprechend wo er hin muss.
Ja.
Genau. Und dann, wir haben das ja eigentlich in dem Video ganz gut aufgegriffen, gibt es ein paar Grundsätze, an denen man sich orientieren kann, ausgehend von dem Punkt, was stört mich eigentlich an dem aktuellen Sattel. Aber auch da kommt man dann letzten Endes nicht drum rum zu testen. Das kann man dann gleiches Spiel entweder zu Hause machen, muss halt die Sättel kaufen, mehr Zeit investieren, um sie für sich zu vergleichen.
Genau.
Oder man geht halt ein bisschen die Abkürzung und macht es in einem Fitting.
Ja. Tri-Flitz fragt, nicht der Tri-Fritz, sondern der Tri-Flitz, Bike-Fitting gleich Aero-Optimierung? Fragezeichen.
Okay, ich verstehe, glaube ich, wo die Frage hingeht. Das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil eigentlich ja, wenn man es betrachtet, schrecklich, das eine geht nicht ohne das andere. Das haben wir auch schon angesprochen. Genau. Ich kann durch ein gutes Bike-Fitting auf jeden Fall aerodynamisch besser funktionieren. Ich kann sehr schwierig mich aerodynamisch optimieren ohne ein gutes Bike-Fitting. Also das eine bedingt eigentlich immer das andere.
War ja bei Flo auch so.
Richtig.
Ja? Der ist ja eigentlich wegen der Aero-Geschichte hier hingekommen und nachher hast du eigentlich die ganze...
Und wir haben es erstmal eigentlich nur für Komfort optimiert, wenn man es so plump sagen will, und automatisch damit aber auch aerodynamische Benefits gewonnen.
Ja, cool. Also von daher Frage hoffentlich für den Triflitz beantwortet. Michael Chiller fragt, bin Radanfänger, brauche ich schon von Anfang an ein Bike-Fitting? Grüße, Micha.
Ja, auch gute Frage. Kann man schon empfehlen.
Ja.
Einfach ist halt so ein bisschen die Frage, hat er dann einen präventiven Charakter? Voll. Aber letztendlich ist es halt so, wenn man das halt präventiv angeht, läuft man halt einfach weniger Gefahr, dass man von Anfang an was weniger falsch macht, ohne dass es jetzt wie ein Verkaufsgespräch rüberkommt.
Ja gut, man will ja, also da würde ich ja sogar sagen, man
hilft
ja.
Nee, also ist halt wirklich, ne? Ich glaube, man kann das schon, man kann sich eine Grundeinstellung holen, aber das Schöne ist ja eigentlich auch, dass wenn man das, die Grundeinstellung muss ja gar nicht so super detailliert am Anfang schon sein, man macht eigentlich so einen schnellen Abwasch, ja? Haben wir auch, wir haben so ein kleines Bike, wo wir eigentlich genau einfach nur dahin zielen, erstmal ein Rad, was ich quasi aus dem Karton hole, so Grundeinstellen. Und dann hat man zumindest schon mal sichergestellt, dass man nichts falsch macht.
Ja. Gerade als Anfänger, Micha, ist es ja auch so, dass du noch nicht die Erfahrung hast. Ne? Du weißt noch nicht, wie sich das vielleicht anfühlen sollte.
Nee, man weiß ja gar nichts.
Gar
man
nichts,
weiß ja überhaupt nicht, ist der Sattel jetzt hier oder da. Ja?
Und dementsprechend, ja, definitiv, vielleicht ist es sogar da am allerwichtigsten. Ja, also, weil ich meine, ich freue mich ja immer, wenn Leute den Weg zum Ausdauersport, zum Radsport finden, zum Triathlon, wie auch immer. Und dann soll es ja nicht irgendwie nach ein paar Wochen mit einem Knieschmerz wieder beendet sein. Ich erinnere mich, ABFMR-Podcast, Joko Winterscheid hat sich ein Peloton-Rad oder ich weiß nicht, ein Rennrad geholt, fährt ein paar, zwei, drei Wochen und muss danach wochenlang pausieren, weil er Knieprobleme hatte. Schade.
Ja.
Haben dann im Podcast versucht, die Radeinstellung noch irgendwie zu überprüfen, irgendwie auch immer.
Interessant.
Hätte eher mal zu dir kommen sollen. Ja. Hätte er seinen, Kumpel Klaas fragen können, wo ihr sitzt. So, Marcin wie auch immer, kann man einen passenden Aero-Helm finden, ohne Aero-Test zu machen?
Nee, eigentlich nicht. Also passend im Sinne von, passt er auf meinen Kopf, ja, aber passend im Sinne von, ist es der schnellste für mich? Ja.
Nee. Genau. Was das Einzige, was du noch machen könntest, ist ja, gibt ja noch weitere Facetten, also sowas wie Thermoregulation.
Kann man klar, natürlich und die sind natürlich nicht weniger wichtig fast, ja. Also weil wir reden von den Aero-Gains von einem Helm in einem einstelligen Bereich.
Ja.
Und deswegen meine ich passend im Sinne von, welcher funktioniert so für mich im Umgang am besten, auf jeden Fall.
Ja.
Aber entscheiden, welcher funktioniert für mich aerodynamisch am besten, kann ich nicht ohne Test.
Also wir haben das ja dann, das werden wir noch in dem Video zeigen, das ist ja hier das erste Video der Reihe. Beim Flo haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, ob man da was sehen kann, aber am Ende des Tages, messen hilft. Ja, es ist so.
Ja.
Kakao. Bei mehreren Rädern immer ein eigenes Fitting machen, Fragezeichen, gerade Gravel und TT.
Okay, das sind natürlich schon sehr unterschiedliche Gattungen. Ja, also TT ist per se immer für mich so eine Spezialdisziplin. Zum Beispiel jetzt Gravel und Rennrad, würde ich sagen, gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Schnittmengen.
Ja,
ich will nicht sagen, das ist der gleiche Fit, aber was wir eigentlich immer so, die Frage kriegen wir auch so auf Tagesebene oft gestellt, hat man ein Fitting gemacht auf Rad 1, kann eigentlich der gute Fitter, der einem jetzt nicht das Geld aus der Tasche ziehen will, jedes weitere Rad auf jeden Fall zeiteffizienter fitten, weil man einfach gewisse Muster und Dinge schon vertestet und verstanden hat. Ja? Das heißt also, eine gefundene Position auf ein weiteres Rad, selbst wenn es eine andere Gattung ist, zu applizieren, geht auf jeden Fall schneller.
Als beim... Aber man kann jetzt einfach sagen, okay, Sattelhöhe ist 68 cm, mache ich überall.
Nee, und ganz wichtig wird auch oft gemacht oder gefragt, oder gemacht, ohne zu fragen, auf gar keinen Fall die Position kopieren. Jetzt, also das wäre der Worst Case, TT aufs Gravelrad. So, ich habe doch schon eine Einstellung, bringe ich mal einfach aufs TT-Rad. Das geht überhaupt nicht.
Ja, würde auf jeden Fall interessant aussehen, ja.
Kommt aber vor. Also,
haben wir auch alles schon gehabt. Ulf Heidenreich fragt, wie muss eine gute Satteldruckmessung aussehen? Druckpunktvermeidung, ... Also nee, wahrscheinlich nicht die Methodik, sondern welches Bild soll da entstehen? Mhm. Das sind ja mal so die bunten Bilder da bei euch auch. Was würdest du da sagen? Keine Hotspots.
Klar, also auch da nochmal direkt aufgeräumt so ein bisschen mit diesem, diese Druckmessung ist kein Entscheidungskriterium. Ja. Also es ist ein, ist für mich noch nicht mal so ein krasses, eine krasse Entscheidungshilfe, sondern ist eigentlich nur ein Visualisierungstool. Ich kann einem Kunden zeigen und ein bisschen präziser an, an verschiedenen Stellen ableiten, was da wirklich passiert. Aber die meisten Dinge, die, die dort sichtbar werden, die sieht man auch schon vorher, da hat man vorher so ein bisschen auf dem Schirm. Also ja. Die gute Druckmessung ist, Antwort kommt drauf an, wie so oft, ist individuell. Zeitfahrbelastung oder eine Belastung von einem Zeitfahrsattel ist komplett anders als beim Rennrad. Ja. Aber in der so Theorie, wenn man was pauschalisieren will, ist halt klar, man will halt Druckspitzen vermeiden und eine möglichst flächige und stabile Druckverteilung über den Sattel haben. Stabil ja. Heißt, wenn ich im Standbild sozusagen Mittelwert eine schöne Druckverteilung sehe, ist das ganz nett, aber wenn die sich, wenn ich das abspule live, so verhält, dann ist auch nicht gut. Ja? Also man möchte quasi eine schöne Druckverteilung, die aber möglichst stabil konsistent ist. Und stabil
genau,
ist.
Genau, ja. Wir kommen auch gleich nochmal zur Entscheidungsfindung, da kann man darauf vielleicht auch nochmal eingehen. Trifreund fragt, für einen Freund vermutlich, wie finde ich den richtigen Sattel bei einschlafenden Genitalien? Also, okay. Ist auch immer interessant, ich weiß nicht, alle 5 Jahre kommt irgendwo in der Schmierpresse, macht Fahrradfahren impotent. Ja.
Also Side Story, aber wir hatten schon Fälle in einem Fitting, wo der Klient kam und über Impotenz geklagt hat durchs Radfahren tatsächlich.
Okay, also, dann war aber sehr viel falsch eingestellt.
Auf jeden Fall, ja. Also das, ist, das sind wir schon weit Jahre zurück irgendwie schon am, am was falsch machen, aber kommt vor, ja. Also ist schon, kann schon so drastisch werden, dass es echt da Auswirkungen gehabt. Aber Taubheit im intimen Genitalbereich hat eigentlich immer mit zu tun mit perinealer Belastung. Also Perineum ist das genau. Teil zu so, Damm, im Dammbereich könnte man sagen, ja. Und wenn da halt Druck drauf kommt, schnürt es halt ein paar Blut- und Nervengefäße ab. Und
kommt dann ja auch im Sattelvideo. Da zeigen wir das sehr genau mit ja. dem Becken auch. Ja.
Und im Grunde genommen kann es eigentlich zwei Ursachen haben, häufig so ein bisschen was von beidem. Ich sitze eigentlich zu sehr auf dem vorderen Teil des Sattels. Ja, dann ist es gar nicht die Sattelform, sondern mehr so, wo sitze ich auf dem Sattel? Und ich habe per se im Prinzip in diesem vorderen Teil halt einen zu hohen punktuellen Druck. Ja, das heißt, es kann ein Sattel sein, der einfach keine Entlastung bietet. Also ich möchte ein Modell, was irgendwie entlastet. So ein, man kennt diese Kanäle oder irgendwas, so eine Aussparung in der Mitte. Ja. Muss dann aber trotzdem immer noch sicherstellen, dass ich auf diesem Sattelmodell an der richtigen Stelle sitze.
Das sind richtig. Zwei Komponenten. Wenn du vor der Aussparung sitzt, bringst dir nichts.
Ja.
Ja. Super Frage kommt jetzt. Habe ich mich natürlich auch schon häufiger gefragt von Zitonsen, wie auch immer. Ist die empfohlene Rahmengröße eines Herstellers ein guter Anhalt? Ne? Also wenn ihr auf so eine Homepage von einem beliebigen Radhersteller gibt, ne, dann ich bin 1,85 Meter, dann brauchst du Rahmengröße 58, 60, was auch immer.
Ja.
Was hältst du davon? Was ist deine Erfahrung?
Also am Ende ist es ja Erfahrung. Auch da wieder würde ich differenzieren. Beim Rennrad gibt es ja eigentlich, jeder Hersteller hat in seinem Portfolio so verschiedene Typen an Rennrädern. Da gibt es ja meistens so den ausdauerorientierten Renner, ja, ja, ja. Den Renner, also so ein bisschen ne, das Aeroad von Canyon, was ja. Halt nochmal so ein bisschen sportlicher so als Sportwagen gedacht.
Ist auch mit einem abnehmbaren Lenker, ist auch ganz spannend.
Und wenn ich mich in diesen Gattungen orientiere, also jetzt zum Beispiel sage ich weiß, ich möchte ein entspannteres Rennrad haben und klicke mich da so durch die Hersteller, da kann ich mich, würde ich sagen, schon zumindest erstmal grob daran orientieren, so konfektionsgrößenmäßig. Mhm. Also wenn ich ein Typ Größe L-Mensch bin und der Hersteller gibt mir einen L-Rahmen, dann kann man das, es ist nicht perfekt, es gibt kein Rad, was sozusagen wie Arsch auf Eimer da passt, von Sekunde 1 an, aber da hat man eine gute Ausgangssituation. Bei einem Zeitfahrrad würde ich es eigentlich tatsächlich klar verneinen. Also ich kann, weil da sind die Settings und die Möglichkeiten der Einstellbarkeit so ja. unterschiedlich, dass ich eigentlich nicht hingehen kann und sagen kann, hier Hersteller X, du bist so und so groß, dann empfehlen wir dir eine L. Das kann trotzdem ein total unpassendes Rad sein.
Ja.
Ja, weil die einfach super spezifisch und super speziell aufbauen.
Zeigen wir euch auch nochmal im Cockpit-Video, da kann man das sehr, sehr gut sehen, was da eigentlich alles einzustellen ist und so weiter. Jetzt von Graf Zahl würde Mario sagen, von Demia DH, idealer Hüftwinkel und Sattelposition bezüglich Tretlagermitte von TT versus Rennrad, wollte ich sagen, Rennrad.
Kann man kurz mal, es ist individuell, es gibt ja. nicht den Winkel. Ja,
genau.
Auch da, guckt euch mal die Videos an, die wir noch machen gibt Fälle, wo man sagt, der hat einen riesen Hüftwinkel und anders will man es aber nicht haben oder kann man es nicht haben. Und es gibt Fälle, wo man mit sehr kleinen Hüftwinkeln arbeiten kann. Hängt halt einfach sehr stark von der Hüftfunktionalität ab.
Ja. Genau, ja. Aber das ist immer ganz interessant, ne? Die Leute wollen immer einen Winkel sehen und so weiter. Und ich habe das ja jetzt gesehen, wie du es machst. Und ich glaube, du hast keinen einzigen Winkel.
Ich arbeite 0,0. Ja. Ich gucke mir mal einen Winkel an, aber auch da eigentlich eher, um einem Kunden was zu visualisieren und so ein bisschen eine Referenz so einzuordnen. Mhm. Aber es nutze es nie, um zu sagen, oh, der Winkel ist jetzt ein Grad so ein bisschen off. Ja. Also mache ich mal das und das. Ja? Ja. Weil die Entscheidungen, die ich treffe in einem Fitting-Prozess, basieren eigentlich immer auf Verständnis. Ich weiß, wie ich das Bewegungsmuster irgendwie benutzen kann.
Und zu der Frage kommt jetzt von Jonas_9.1. Worauf basieren eure Fitting-Entscheidungen? In Klammern Evidenz, Erfahrung, jeweils prozentualer Anteil. Evidenz und Bike-Fitting ist natürlich schwierig. Also Studienlage würde ich jetzt da denken, ne?
Ja, könnte man natürlich auch so ein bisschen in ein Akut-Setting benutzen, ziehen und sagen, kann ich die Maßnahmen, die ich ergreife, kann ich irgendwie nachweislich Effekte darstellen, objektiv messbar machen, ja? Zum Beispiel mit einer Druckmessung etc. Mhm. Das ist ein kleiner Teil davon, aber das ist wirklich eigentlich nur, um den Kunden so ein bisschen abzuholen und mit auf die Strategie draufzusetzen. Die Erfahrung spielt eine sehr, 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 sehr große Rolle bei uns, bei mir persönlich. Ich habe angefangen, kann hier auch das mal mit einem sehr klassischen Lehrbuchansatz, sage ich mal. Ja, also wie wir jetzt, du sagen würdest, wie trainiere ich die VC Max? Da gibt es halt ein paar Grundprinzipien, mit denen starte ich. Und dann entdeckst du halt Ausreißer. Das heißt, du siehst halt, mit dem x-ten Menschen habe ich eigentlich das Gleiche gemacht und plötzlich funktioniert es aber nicht. Und dann, wenn man pfiffig ist, stellt man sich natürlich die Frage, warum eigentlich nicht? Genau. Was zeichnet den aus?
Also warum muss das Lot vom Knie nicht immer über die Pedale?
Richtig, ja. Und dann guckt man, wo unterscheidet er sich? Und irgendwann ergibt sich halt ein logisches Bild. Und wie wir heute arbeiten ist, ich nenne das immer wie viel Formhypothese. Das heißt, wir sehen an der Oberfläche komische Bewegungen, komische Haltungen, irgendwas, wo wir sagen, oh, hier ist doch irgendwas. Und bevor ich aber irgendwas als Entscheidung treffe, frage ich mich, was könnten die Ursachen dafür sein? Sind häufig so ein bisschen so über die Ecke laufende Querverbindungen mit irgendwelchen Ansteuerungsprinzipien. Und dann habe ich eine Hypothese, ich weiß es noch nicht, aber ich denke mir, es könnte damit zu tun haben, dass dein Hüftbeuger irgendwie schlecht arbeitet oder schlecht angesteuert wird. Und um die Hypothese zu überprüfen, mache ich einen Test in meinem Fitting und gucke mir an, wenn ich recht habe, müsste eigentlich das und das passieren. Wenn ich falsch liege, müsste eigentlich das und das passieren. Und dann testet man das und liegen wir richtig, können wir die Strategie weiterverfolgen? Liegen wir falsch, müssen wir uns eine Alternativhypothese überlegen.
Ist ja auch das, was ich auch schon häufiger auf dem Channel gesagt habe zum Training. Ja, es ist ja genauso. Wir überlegen uns, ne, Mittelwert,
VO2-Max-Steigerung,
ja, ist wahrscheinlich Hitlit, wie auch immer. Ja. Aber dann merkst du die Ausreißer und dann überlegst du dir, okay, was könnte jetzt die Lösung sein?
Richtig, ja.
Und das zu überprüfen. Und das ist ja am Ende des Tages ein wissenschaftlicher Ansatz.
Absolut, ja.
Also deshalb, prozentuale Anteile ist wahrscheinlich schwierig. Aber ganz grundsätzlich ist das ein Punkt. Ihr hört im Hintergrund vielleicht eine Stimme. Das ist der Adi, den sollen wir ganz lieb von Insta-Uli begrüßen. Haben wir dann hiermit auch eben schon gemacht. Ist ein genialer Mensch, der Adi, schreibt der Insta-Uli. Würdest du dich natürlich ja anschließen. The Mr. Lifestyle. Wer uns hier alles folgt. Gibt es Tipps für ein DIY-Bike-Fitting? Haben wir eben schon beantwortet. Sultan Basitan, der hat auch schon ein paar Mal was kommentiert. Kann ich das Ganze auch daheim schon selber im Kleinen machen? Länge, Vorbau zum Beispiel und so weiter. Haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen...
Ja, was man da vielleicht noch schnell so mit reinschieben kann, ist halt, solange man schon auf der Idee ist, nur am Vorbau zu optimieren und den Rest ein bisschen auszulösen, am besten bleiben lassen. Also der Vorbau ist eigentlich erst oder bedingt alles andere. Das heißt, es ist immer ein Gesamtkonzept und deswegen kann ich nicht über den isolierten Anpassung des Vorbaus die Position retten oder fix.
Jetzt kommt von C. Aargauer eine sehr, sehr spannende Frage, die man auch immer wieder hört. Satteltausch, Doppelpunkt. Wie kann man Position von Sattel A am besten auf Sattel B übertragen?
Ah ja, okay. Das heißt, wir reden jetzt davon, dass ich zwei Räder habe, wo ich eine Position treffe. Oder will ich einen Sattel, also Satteltausch als Keyword heißt ja, ich habe ein Rad, kommt vielleicht mit dem Standardsattel ab Werk und ich möchte jetzt quasi meinen Sattel, den ich eigentlich kenne, irgendwie draufbringen.
Ja, aber auf jeden Fall sind es zwei unterschiedliche Sattel.
Ja, genau. Nicht von der Spitze, so viel kann man schon mal sagen, wie es nicht geht. Ja, also ich kann die, weil die einfach unterschiedlich in der Länge sind. Was wir versuchen, aber das ist ein bisschen knifflig jetzt irgendwie gut zu erklären, ist im Prinzip das Zentrum der Sättel übereinander zu legen. Richtig. Das heißt, schaue ich mir den Sattel von oben an, habe ich ja so einen Taillierungsbereich, ne, der meistens sich irgendwie so in der Mitte auch befindet und kann mir eigentlich der Mittelpunkt dieser Taillierung bildet halt oft so ein bisschen so der auch das Zentrum an, wo der Hersteller eigentlich quasi die Interaktion vermutet mit dem Sattel.
Ja. Zeigen wir sehr ausführlich in dem Sattelvideo.
Ja. Okay, und wir versuchen halt dieses Interaktionszentrum, also diesen Mittelpunkt der Taillierung übereinander zu legen. Also das heißt, wir legen den Sattel, ich lege den meistens so kopfüber auf den anderen und schaue, dass die halt so von ihrem Zentrum übereinander legen. Markiere mir das an dem alten Sattel. Ja, also wäre der jetzt mit seinen Rails befestigt und dann schraube ich die quasi um.
Ja.
Muss die Sitzhöhe nochmal nachprüfen, weil die unterschiedlich hochbauen. Ja. Das ist auch sehr wichtig.
Genau.
Aber da kriegt man das grob auf jeden Fall hin.
Und vielleicht auch, das hat jetzt nichts eigentlich an sich damit zu tun, aber immer aufpassen bei Carbon-Satteln und mit, weiß ich nicht, Titan- oder Alu-Gestell.
Andere
runde,
Form,
ja. Ovale Aufnahmen. Ist alles schon passiert. Plötzlich liegt der Sattel gebrochen auf dem Boden. Schobert Michael. Ist ein guter Auflieger am Rennrad unter Umständen genauso gut wie ein TT-Bike? Ne? Also Rennrad mit Auflieger
ja.
im Verhältnis. Grenzen und Limitationen. Jetzt mal die Frage, was ist jetzt gut?
Genau, was ist gut? Wahrscheinlich halt so performance-orientiert. Im Prinzip so nach dem Motto, muss das sein, dass ich mir ein extra TT-Rad habe oder kann ich das mit dem Rennrad genauso gut machen? Der Hauptaspekt, der einfach flöten geht und der macht das für mich eigentlich schon direkt zu einem Nein, ist halt, dass du keine Schaltung an den Extensions hast. Ja, das heißt, du musst ja für jeden Schaltprozess immer wieder die Position verlassen. Und wenn man jetzt irgendwie eine Mittel- oder Langdistanz sich anschaut und das aufsummieren würde, dann sprechen wir bestimmt nachher in Summe über 20, 30 Minuten, die ich quasi mit sozusagen aus der Position und wieder reingehen verbracht habe. Und das ist in der Bilanz, da braucht man nichts mehr von Aero zu sprechen, das ist dann eigentlich hinfällig.
Ja.
Also ich will ja möglichst konstant und stabil in dieser Position bringen und eigentlich so gut wie nie daraus, selbst deswegen ja Trinksysteme, weil ich will selbst trinken können in der Position.
Richtig.
Also schwierig macht schon Sinn, auf den TT zu gehen.
Definitiv. Aber für einen Einsteiger, muss man vielleicht auch sagen, ist natürlich auch mal eine Geldbeutelgeschichte. Vielleicht erstmal so starten mit den Limitationen, die Raphael gerade erklärt hat und dann nach und nach.
Dann würde ich aber fast sogar hin bis zu der Empfehlung gehen, wenn ich jetzt so einen ersten Wettkampf oder was mache, dann kann ich ihn auch einfach auch mit dem Rennrad fahren. Ne?
Also ich finde, habe ich auch, also werde ich häufiger gefragt, ich muss aber dann tatsächlich sagen, ich finde 40 Kilometer zum Beispiel bei einer olympischen Distanz auf dem Rennrad in der Unterlenker- oder Bremsgriffhaltung zu fahren, in so einer TT, finde ich mega hart.
Ja, die Frage ist ja, ob du dann überhaupt quasi Aero in der Aero-Position willst.
Ja, gut, du fährst ja keine Tour, ne? Also es ist irgendwie, ich weiß.
Du willst schon schnell fahren, ne? Aber gut eingestellte Unterlenkerposition ist im Zweifelfall auch mal schneller als eine schlechte Aero-Position.
Ja, das ist richtig,
ne? Und das ist halt so ein bisschen das, da muss man wirklich einfach abwägen, was will ich überhaupt bezwecken.
Ja.
Und wenn ich schon Aero werden will, dann bin ich halt so in der Ansicht, dann soll ich es halt weniger richten, weil alles andere ist halt eher am Ende des Tages ein Nachteil als ein Vorteil.
Ganz oder gar nicht. Kellermanns fragt, und da werde ich gerade vorweg sagen, die Frage haben wir im Sattelvideo erklärt, die beantworten wir also jetzt nicht. Reicht eine normale Bipshort oder lieber den Tri-Suit fürs Fitting, anderes Polster und so weiter?
Da ist sie ja.
Da ist die Frage, kommt im Video. Luke Gruber, Tipps für Bike-Fitting at home bzw. DIY-Bike-Fitting, Studierendenbudget, Zwinker, aber ich denke, dazu haben wir jetzt schon genug gesagt.
Ja, was aber interessant ist, eine häufige Debatte ja auch, so wenn jemand fragt, ne, wie lange dauert ein Bike-Fitting bei euch, man sagt halt, ja, 3 Stunden, sind so, was? Weil halt wirklich die Erwartungshaltung.
Das war jetzt ein bisschen wie Ottmar Zittlau.
Und das müsst ihr euch wirklich merken. Fitting ist halt, zumindest für uns, es gibt Leute, die das so machen, aber es hat nichts so die mit diesen klassischen Vermessungsterminen. Leute stellen sich vor, so ein paar Maße genommen werden und dann könnten sie am besten einen Kaffee trinken gehen, da wird so ein bisschen das Rad eingestellt und dann ist halt gut.
Genau.
Ja. Aber es ist halt wirklich, eine Diagnose von Bewegungsmustern.
Ja.
Und der Hauptteil, also 50% des Fittings, was wir in 3 Stunden machen, ist gar nicht anpassen des Rads, sondern erstmal nur analysieren und verstehen, was los ist und wie der Körper reagiert.
Und da Studierendenbudget hin oder her, aber wenn derjenige Trioler macht und ein Zweifahrrad hat, dann vielleicht einfach mal 2-3 Monate noch das Geld sparen oder wie lange auch immer und dann ein Bike-Fitting machen. Wäre meine Argumentation bei der ganzen Geschichte, als jetzt irgendwie die Zip-Laufräder noch kaufen. Die haben dann doch wieder genug Leute bei eBay dann doch irgendwie geschossen, obwohl sie eigentlich kein Geld haben. CDNZ424 lohnt sich das Umrüsten auf den Sync PO.2 Lenker. Generell Neigung bei den Extensions. Haben wir im Extensions- oder Cockpit-Video schon ausführlich erklärt.
Kommt drauf an.
Haben wir aber bei Flo Angert ja auch. Es war jetzt nicht einfach nur Umrüsten. Ne?
Genau, es steckt halt eine Idee dahinter. Und die Idee ist eigentlich nicht, wir bauen das um und dadurch wird das Ding irgendwie aerodynamisch, sondern ich schaffe es, die Position und die Körperhaltung stabiler zu machen. Und durch diesen Gewinn an Stabilität reduziere ich meinen Anstrengungsgrad und kann sozusagen die Basis schaffen für eine auch aerodynamische Position.
Also von daher kann sich lohnen, ne, die Frage mal vielleicht nochmal abschließend zu beantworten, aber dann halt in einem kompletten Setup.
Ja.
Und dann alles.
Aber es ist schon, ich würde sagen, es ist der beste Schuss, um ohne fachkundige Hilfe sozusagen eine Positionsoptimierung vorzunehmen. Ja. Also tausche ich nur meine einzelnen Pads aus, das ist zum Beispiel der Grund, warum Sync diese Pads nicht einzeln verkauft. Die sind zwar sehr gut und es wird sehr nachgefragt, aber es geht nicht darum, einzelne Aspekte der Position zu optimieren, sondern es geht darum, die gesamte Position zu optimieren. Das hätte es so aufeinander abgestimmt, dass ich eigentlich quasi einem Endverbraucher ohne Erklärung dazugeben kann und weiß, wenn er das, so wie es gedacht ist, zusammen montiert, ist das Cockpit in sich auf jeden Fall schon mal stimmig.
Stimmig, ja. Und generell Neigung bei den Extensions kommt im Video, haben wir sehr ausführlich sogar gemacht. Matschklatsch. Wie Räder mit Aero-Cockpit fitten. Also weißt du, wo du alles in einem hast? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch Vorbau und Lenker alles in einem. Ja. Habe das natürlich vorher alles vermessen und habe mir jetzt kein zufälliges Ding
Und das gekauft. Ist eigentlich auch die Antwort. Ne? Man macht es eigentlich vorher, beziehungsweise wenn jemand mit dem Rad bei uns kommt, gehen wir auf ein sogenanntes Sizing-Bike rüber, simulieren gewisse Sachen und schauen dann danach, wie kriegen wir diese sozusagen Positionsveränderung auf den neuen Cockpit angepasst. Machen das dann aber nicht selbst.
Ja. Nee. Und ich glaube, die großen Hersteller... Ich weiß nicht, 100%, die geben mittlerweile ja auch irgendwie bei einem Aero-Cockpit an, okay, du kriegst das in einer 40er Breite mit dem 100er, 110er, 120er Vorbau und so weiter.
Aber deswegen musst du aber im Vorfeld wissen, was brauche ich denn? Richtig. Das heißt, das ist, wo wir ein klassisches, wir nennen das Bike-Sizing machen, also sprich eine Vorkaufsberatung, wo man überhaupt auch schon vorsondieren kann, komme ich mit dem Modell überhaupt in die Position, die für mich irgendwie gut ist.
Oder wenn du schon ein Rennrad hast, kann man das natürlich auch entsprechend dann schon mal ausmessen. Wenn das gefittet ist, dann kann man schon das entsprechend vielleicht auch selber angehen, wenn man eben schon eine gute Position hat. Ansonsten einmal gekauft und einmal fehlgekauft, extrem schwierig.
Bei einem Aero-Rad, wo das so integriert ist, ist tatsächlich ja ein
sehr Da machst du nicht mehr viel, da stellst du Pedale und Sattel ein und das war's ja im Grunde. Und vielleicht noch die Höhe des Vorbaus. Also,
oder es wird halt sehr, sehr teuer, aber das will man
nicht. Ja, alles neu. JSTBG 85, Equipment wie Auflieger, Sattel, Einlagen in diesem Kontext erst auswählen, Fragezeichen. Also zum Beispiel Sattel vergleichen, haben wir auch im Video besprochen. Also oder schon alles mal irgendwie kaufen und sagen, ja, das muss jetzt aber mit dem Sattel gehen sozusagen oder mit den Einlagen.
Das ist die Alternative, ist quasi, also ist die Frage, es im Fitting zu machen oder zum Fitting mitbringen. Das Fitting ist ja da, um gewisse Sachen rauszufinden. Und ich bin eigentlich froh, wenn jemand kommt, der noch sehr wenig investiert hat. Also testen ist gut, aber noch wenige Entscheidungen getroffen. Das ist ja doof für ihn, wenn er jetzt kommt. Ich habe mir schon einen Sattel letzte Woche gekauft in der Hoffnung, der passt jetzt. Und dann sage ich ihm immer im Fitting, passt irgendwie nicht so gut. Dann muss er sich ja nochmal einkaufen.
Ja.
Das heißt also, jegliche Fragen, und das ist halt eigentlich so, Fitting hat halt soll sich eigentlich auch viel diesen Fragestellungen widmen. Und einfach so, wenn jemand Fragen zu gewissen Dingen mitbringt, dann sollten die in einem Fitting beratend beantwortet werden.
Und ich denke auch, in einem guten Bike-Fitting hat auch eigentlich dann die Firma, wo man es macht, auch verschiedene Angebote da an Sätteln, unterschiedliche Firmen, Konzepte für TT, Tri, Rennrad,
von mir aus. Und wenn der Anbieter richtig gut ist, dann sagt er im Zweifelfall auch, ich habe jetzt den Sattel nicht da, weiß aber, das wäre dein Modell der Wahl.
Genau.
Ja,
machen wir auch so, weil es war auch zum Beispiel jetzt ein Problem, während Corona konnte man keine Sättel kaum noch oder
haben die
wenige, kaum noch bekommen. Ja, genau. Er hat noch eine Frage, Bike-Fitting und Sattelfrage im Triathlon, kann man das nacheinander angehen? Ich denke, das haben wir jetzt schon ausführlich beantwortet, machen wir auch
Macht keinen mal. Sinn, ja.
Genau, muss es immer komplett sehen. Und letzte Frage, I am Jonas. Habt ihr auch Partner in Österreich? Also wir persönlich jetzt nicht, aber kennst du jemanden in Österreich, der ein gutes Bike-Fitting
macht? Ja, witzigerweise hatte ich letztens einen Anruf privat, wo ein Kunde, den ich schon mal gefühlt habe, quasi eine Bekannte dann wiederum an mich referiert hat und die kam dann irgendwie zu mir und kam irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Wien, die Ecke, irgendwas, und fragte mich tatsächlich nach so, habe ich jemanden, den ich empfehlen kann? Ich habe keinen, wo ich jetzt sicher sagen könnte, ja, ist ein Partner oder sowas, aber da gibt's schon zwei, drei, ich müsste mal raussuchen, und wenn ich...
Können wir unter das Video in die Infobox schreiben.
Genau, aber wir hatten danach nochmal Kontakt, der hat auf jeden Fall einen ganz guten Job gemacht, ja.
Ja, cool. Okay, also schreiben wir in die Infobox, Raphael liefert's nach. Und ja, jetzt haben wir so quasi den Q&A-Teil abgeschlossen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Das sind auch Fragen, die wir jetzt immer mal wieder in diesem TC-Training-Talk stellen und auch vielleicht manchmal in der Coaches-Corner. Und das ist ja so, du bist ja nicht nur im Bikefitting unterwegs, sondern auch in der Leistungsdiagnostik, im Training. Und wenn du jetzt so ein bisschen ja, die letzten 5 Jahre und die nächsten 5, vielleicht sogar 10 Jahre siehst oder betrachtest, was hat für dich so irgendwie eine große Veränderung irgendwie mitgebracht und was siehst du da, was kommt da für dich noch? Aus welcher Richtung? Paul Voss zum Beispiel, kam ja dann jetzt natürlich der Coaches Corner Podcast, meinte, ja, er findet diese Super Sapiens Blutzuckermessung ganz interessant.
Also genau, ich glaube, ein genereller Trend ist, dass halt Sachen sehr, sehr datengetrieben werden. Ne? Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit, deswegen gibt es ja auch unseren Job noch. Ja,
noch?
Noch. Und ich glaube, den wird es auch tatsächlich immer geben. Ja. Also schon um die Frage zu verorten, wo geht der Trend hin? Ich glaube, Technologie ist halt schon so auf dem Vormarsch. Zum Beispiel glaube ich tatsächlich, dass eine Messung von der VO2 Max, so klassisch, ich gehe in ein Labor und mache so ein Setting, da werden wir, jetzt mal wirklich weit geblickt, in 10 Jahren sehr, sehr, sehr gute Algorithmen haben, die das aus funktionalen Daten, jetzt nicht so präzise wie ein Labor vielleicht.
Ich wollte es gar nicht einschränken, ich wollte es sogar noch früher sagen.
Aber wir haben es ja teilweise jetzt schon, ne? Ja. Ein WKO von das als Software macht das schon echt ziemlich gut. Ja. Und zumindest muss man dann halt abwägen, dass das kostennutzenmäßig so ist, dass man eigentlich, dass ich kann sagen, um jetzt noch 1% mehr Genauigkeit, würde ich nicht mehr in ein Labor gehen. Der Aufwand lohnt sich halt nicht. Also ich glaube, da werden wir schon hinkommen, dass die Technologie halt unterstützt. Ist ja auch so kommerziell sehr gepusht, ja? Also, dass halt so der Endverbraucher halt mehr Gadgets und mehr Sachen bekommt, mit denen er sich halt irgendwie optimieren oder verbessern kann. Aber ich glaube, der Mensch wird halt nie ersetzt werden. Ne? Das hat ja auch eine ganz andere Rolle der Interaktion. Und bei all diesem Mehr an Daten, was so auf einen einprasselt, jetzt nimm das Super Sapiens als Beispiel, ja, ist ja immer die Frage, die dann steht, was mache ich eigentlich damit? Ja? Okay, ich sehe jetzt, mein Blutzucker fällt ab. Was habe ich falsch gemacht?
Und jetzt,
wo muss ich intervenieren?
Ja? Genau. Ja.
Und ich habe halt noch keine Lösung gesehen und ich glaube, die wird es auch in nächster Zeit erstmal nicht geben, die sozusagen Entscheidungsfindungen basierend auf Datenlage halt, die der Mensch immer noch macht, wirklich ersetzen kann. Ja. Ja?
Also ist interessant, weil also eigentlich, ihr wisst es ja auch, also die Frage beantwortet eigentlich jeder aus der Sportwissenschaft oder Trainersicht ähnlich irgendwie gefühlt. Das ist ganz interessant, weil es tatsächlich ja so ist, wir haben immer mehr Daten. Ich glaube zum Beispiel, dass das Datenmanagement sehr viel wichtiger sein wird. Und da kann KI vielleicht dann auch mal helfen, mir gewisse Aussagen zu geben. Pass mal auf, das war jetzt so und so viel. Und vermutlich, wenn wir das gemacht haben...
Du hast das Training letztes Jahr schon mal gemacht und da war es so und so. Ne?
Etc.
Das müsstest du dir sonst rausholen.
Genau. Ja, und das ist ja gar nicht mehr möglich, muss man ja auch sagen. Also ich meine, das ist dann ja auch immer eine wirtschaftliche Geschichte.
Ja.
Wenn ich mich jetzt jeden Tag irgendwie da hinsetzen muss und eine Stunde für den Athleten arbeiten muss, dann sind das ja irgendwann auch Preise, die da bezahlt werden müssen, die... da draußen von euch vermutlich keiner mehr bereit ist. Also da brauchen wir technische Hilfe, die Daten zu analysieren und vielleicht dazu Aussagen zu treffen. Aber da bin ich auch 100% bei dir. Der Mensch, das Coaching, also das Ganze, und Coaching ist ja nicht das Trainingsplan schreiben, sondern Coaching ist eben mehr. Ich glaube, das wird auch noch aufrechterhalten.
Genau, was ja auch interessant ist eigentlich, wo wir uns begegnet sind oder wo wir herkamen, das war ja schon eigentlich ab Tag 1 an so ein Thema, wo ich dich auch immer so ein bisschen gefragt habe, wie machst du das? Ich tat mich immer ein bisschen schwer mit diesem Coaching als so Serviceleistung, ja, weil es eigentlich immer die Frage war, wie viel kann oder muss ich leisten? Wie gehe ich mit meiner Zeit irgendwie um? Und ich habe halt irgendwann verstanden und auch dann eigentlich kein Hehl draus gemacht, sondern eher offen damit umgegangen, dass es eigentlich smart ist, zeiteffizient das Training zu planen und stattdessen eigentlich die Zeit in das wirklich Wesentliche zu stecken, nämlich das so ein Mentoring-Aspekt, also die Fragen beantworten und so ein bisschen an die Hand nehmen und begleiten bei Fragen, die halt so rund um das Training passieren. Ja, wir wollen nicht, das hast du mir gesagt, wir wollen ja nicht irgendwie Leuten Entscheidungen abnehmen, eher das Gegenteil, wir wollen sie eigentlich so ein bisschen educaten, dass sie in der Lage sind, bessere Entscheidungen selber zu treffen. Mhm. Und da ist es halt eigentlich nur so ein Transfer von Erfahrung.
Ja, also mein Ansatz war ja immer, dass ein Athlet, den wir betreuen, irgendwie nach ein paar Jahren irgendwie sich auch fast schon selbst coachen kann.
Richtig, ja.
Weil dann ist er wirklich ein mündiger Athlet oder eine mündige Athletin. Und ich glaube, das ist ja total wichtig, weil wir sind im Wettkampf ja auch nicht dabei. Wir können jetzt nicht sagen, ja, ist das, geht jetzt nochmal oder jetzt fühlst du dich so, also solltest du das machen.
Ja.
Sondern das heißt ja Coaching, eigentlich so eine Selbstkompetenz entwickeln, ja, mit dem Athleten.
Und ich glaube, und um da so ein bisschen den Bogen zu schließen, wo geht es der Trend hin? Ich sehe halt, dass immer mehr Leute so in diese Ausdauerszene so reinfinden. Man sieht ja auch, es gibt Statistiken, die Marathonzeit hat sich in den letzten 15 Jahren drastisch verschlechtert. Einfach nur, weil immer mehr Leute dazukommen, die halt so, ich mache meinen ersten Marathon. Mhm. Und es ist so viel Angebot da an, so kannst du es machen, hier ist dein Trainingsplan und dies und das. Aber jemanden zu haben, der das für einen sortiert und da eben kompetent, ja, als so Partner an der Seite steht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deswegen wird sich das, glaube ich, die sich durchsetzen werden das, glaube ich, so ein bisschen in der Symbiose schön zusammenbringen. Mhm. Ihr macht das sehr gut und...
Vielen Dank.
Und genau, ich glaube, dass die halt sozusagen irgendwie so versuchen, irgendwie das so ein bisschen so zu melken und skalierbar über Technologien auszunutzen, das geht halt immer nur so bedingt.
Ja, 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 ja. Also ich bin mittlerweile auch so, dann gibt es ja irgendwie den Coach und den Coach. Also du kannst ja bei Firmen mittlerweile auch so Lizenzen machen. Da wäre ich immer sehr vorsichtig, weil wenn man jetzt sein Training nur noch auf einem Gadget sozusagen aufbaut, dann wird es schwierig, ne? Das versuchen wir ja auch immer so ein bisschen euch an die Hand zu geben. Trainerausbildung ist wichtig, ein bisschen Erfahrung ist sicherlich auch wichtig. Ich bin ja auch mal dafür, dass jetzt vielleicht ein junger Trainer nicht direkt eine Firma gründet, sondern vielleicht auch erstmal in einen Verein geht, selber Erfahrung sportlich sammelt,
ja,
und so weiter. Weil das scheint meiner Meinung nach immer so der bessere Weg zu sein und der nachhaltigere Weg. Besser, ja, ist immer relativ. Und ich glaube, dieses Mentoring, dieses Coaching, weil man zahlt am Ende ja nicht für den Trainingsplan, sondern eben für diesen Coaching-Prozess. Das ist ja auch der Unterschied, ne? Warum statische Pläne so viel kosten und dann eben das Coaching one-on-one jeden Monat, ja, deutlich mehr.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig herauszustellen.
Ja. Ja.
Und wenn du jetzt noch vielleicht eine, du hast ja auch mit dem einen oder anderen durchaus leistungsfähigen Athleten auch zu tun. Wenn du das jetzt mal so runterbrichst, was ist denn da so die Charaktereigenschaft, Kernkompetenz, wie auch immer, dieser Leute, die du da erkennst, vielleicht so als Muster, die sie da hingebracht haben?
Boah, das ist, glaube ich, an vielen Stellen schon einfach alles auf eine Karte setzen, schrägstrich so Fleiß, ja, also so, ich mache das jetzt, also irgendwann war mal Talent und aus diesem Talent ist halt so noch mehr Wille und Entscheidungskraft, ich setze das jetzt nach durch und bringen das nach vorne. Der Franz Löschke ist immer so eine schöne Geschichte, wo ich so finde, dass es eigentlich so ein bisschen schade fast ist, weil er hat eigentlich irgendwie so Talent, aber mit diesem Entschluss, ich bringe das nach vorne, gelingt es ihm nicht immer jetzt gerade aktuell auch da wirklich Fuß zu fassen. Ja. Es ist halt, ich habe in diesem Kontext Triathlon, wie noch nie, ich komme ja mehr so aus der Radsport-Ecke nochmal viel mehr, habe ich halt so krass wie noch nie in meinem Leben eigentlich erfahren, wie knallhart das halt auch so ein Business ist. Ja, also ich habe noch nie irgendwas gesehen, wo man so extrem an einer Leistung, einem Tag bemessen wurde. Bist du da gut? Hast du alles im letzten Jahr richtig gemacht? Bist du da nicht gut? Ist alles hinfällig auch gewesen, was bis dahin passiert ist. Ne? Und das ist natürlich einfach echt hart und ein wirklich, wirklich schwieriges Ding. Ja. So, ja? Aber die meisten dieser Athleten denken da gar nicht so krass zu nach. Das ist halt in vieler Hinsicht ein Job auch, ja, und gleich irgendwie so ein Lebensinhalt.
Und das ist vielleicht auch völlig okay. So, ich will das auch nochmal
ja,
sagen.
Absolut.
Es ist ein Job und eben nicht ein Hobby. Für viele von uns ist es ein Hobby, aber dann eben für den einen oder anderen, für wenige ein Job.
Und jeder kennt das und das ist, glaube ich, dann wirklich so, wo es sich unterscheidet. In jedem Job, den man halt macht, und so geht es bei diesen Athleten auch, gibt es halt Tage, wo dir dein Job halt nicht so Spaß macht oder Teile deines Jobs macht man halt nicht so gern. Und das trifft für die 100% zu. Und der Unterschied liegt darin, dass sie halt irgendwie sagt, so ist halt Teil davon. Ja, muss ich halt irgendwie so mit
durch. Sieht man nicht auf Instagram dann.
Richtig, meistens nicht. Ja,
ja, meistens
und,
nicht.
Und das hat mich immer so sehr an den Athleten bewegt und fasziniert. Ist aber auch nicht, also ist halt wirklich so eine Entscheidung, die man für sich persönlich treffen. Und ich fand es nie wirklich beneidenswert, um ehrlich zu sein. Nee.
Ja. Ja, ich habe damals auch die Entscheidung dagegen getroffen, ne?
Ja.
Das nicht zu machen. Wir kennen ja auch ein paar Jungs, die das und auch Mädels, die das probieren oder machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich jedes Mal den Hut davor, weil es echt mutig ist. Und ich erinnere da nur auch nochmal, ihr wisst das vermutlich ja alle, Patrick Lange war eigentlich davor, seine Karriere zu beenden, wird dann Dritter in Texas, fliegt nach Hawaii, gewinnt Texas, fliegt nach Hawaii, wird da Dritter. Und ja, the rest is history. Und wie du sagst, es wird, wenn du auf Hawaii gut bist, und ich würde sagen, als Deutscher musst du auf dem Podium aktuell stehen, international reicht vielleicht eine Top-10-Platzierung, dann ist das ja ein gutes gewesen, wenn nicht, dann nicht. Und das ist brutal hart.
Ja, yeah, genau.
Ja. Und du hast immense Kosten, erstmal dahin zu kommen. Wie auch immer. Also dann, vielen lieben Dank, Raphael, für die Tage. Gerne, weil danke. Also das Video kommt ja zuerst, quasi die Zeitbubble hier quasi sozusagen. Für das Sattelvideo, das Cockpit-Video, auch nochmal für das Flohangel-Positionsvideo. War sehr, sehr spannend. Wir haben auch ein bisschen was mitgenommen und gelernt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Alle Fragen, die euch im Laufe der Videos einfallen, habe ich auch immer wieder gesagt, einfach in die Kommentare darunter schreiben. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, wir kommen gerne nochmal zurück zu Raphael. Gebt einen Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Und nochmal herzlichen Dank an dich.
Danke an euch. Danke da draußen.
Ciao.